den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Zwischen 1912 und 1956 war das vormals stolze Sultanat Marokko zu einem französischen Protektorat herabgesunken. Mochte die Macht des nominell im Amt belassenen Sultans aus der Dynastie der Alawiden seither begrenzt gewesen sein, dem traditionellen Prunk und der Prachtentfaltung tat diese Degradierung keinen Abbruch. Entsprechend reizvoll ist das orientalische Gemälde, das der Reiseschriftsteller Otto Zeltin am 11. November 1925 in den Altonaer Nachrichten von den Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan zeichnet. Neben manchem Klischee aus Tausend und einer Nacht, das dabei gestreift wird, fallen in dem Text auch einige heute nicht mehr gebräuchliche, da rassistisch aufgeladene Begriffe. Wir senden den Artikel dennoch, weil er einen faszinierenden Blick sowohl hinter die Kulissen des herrschaftlichen Palasts von Rabat als auch auf die politischen Realitäten des späten Kolonialzeitalters in Nordafrika wirft. Für uns tut dies Frank Riede.
Bei seiner Majestät, dem Sultan von Marokko, von Otto Zeltin. Rabat 1925. Groß und glänzend stand er majestätisch auf dem freien Platze da, unweit des Tores zum weißen Palast des Sultans. Das viele Silber und Gold auf dem Tuche seiner Uniform blitzte nur so in der Sonne. Reihen bunter Orden schillerten. Ich hielt ihn nacheinander für einen Präfekten, für einen Admiral, einen Minister, für einen Gesandten, ja sogar für einen kaiserlichen Palastportier. Aber das alles stimmte nicht. Das niedere Volk der Burnus-Leute machte einen respektvollen Bogen um ihn, würdige Kaide nickten ihm wohlwollend zu, und er dirigierte die Massen des schaulustigen Publikums mit kurzen, befehlenden Handbewegungen hierhin und dorthin. Er war ganz Würde, Unnahbarkeit und Erhabenheit. Nur zuweilen vor ganz unscheinbar aussehenden Zivilisten mit einem dünnen roten Bändchen im Knopfloch knickte er förmlich zusammen wie ein Taschenmesser, in Ehrfurcht ersterbend. Es war der französische Polizeikommissar von Rabat im Dienste der scherifischen Regierung, und er hatte für die Ordnung und Wohlanständigkeit der Massen zu sorgen, auf der weiten Ebene um den Palast, wo seine Majestät der Sultan das Fest des Eid Sagir, das Fest der Hammel, das Ende des Fastenmonats Ramadan, feierlich begehen würde. Schwadronen der schwarzen Garde des Sultans trabten an. Unter den prallen Strahlen der Sonne ein wunderbarer Anblick, überwölbt von einem fast violettblauen Himmel. Auf ihren rassigen schwarzen Berberpferden die Linien der schwarzen Reiter in knallroten Waffenröcken mit weißem Lederzeug und goldenen Stickereien, weißen Handschuhen, lose umgehängten, wehenden weißen Burnussen. Von den Lanzenspitzen wehten die grünen Standarten des Propheten mit dem goldenen Halbmond und dem Stern. Auf weißen Pferden die Trompeter. Eine seltsam schrille, wilde, arabische Fanfarenmusik überhastete sich über den Linien der in gelbe Staubwolken gehüllten, schnell trabenden Reiter, machte sie die Massen wild, und die Begeisterung entlud sich in stürmischem Beifallgeschrei, Ju, 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 in höchstem Diskant. Ratternd und rasselnd jagten im Galopp die zwei Batterienfeldkanonen des Sultans über den Platz und marschierten unweit des Palasttores auf. Dann nahte die Elite der Garde des Sultans mit dröhnendem Paukenschlag und vollem, tiefem, klingenden Spiel ihrer fast 100 Mann starken Regimentsmusik, marschierte das Bataillon, mindestens 6 Fuß hohe, stämmige, tiefschwarze Sudanesen in roten Uniformen, mit weißem Lederzeug, weißen Handschuhen, weißen Gamaschen, weißen Stiefeln, weißen Gewehrriemen, mit aufgepflanztem Bajonett. Die verschiedenen Truppenteile der Garde umsäumten den weiten freien Platz, auf dem ein hohes, an den Seiten offenes Zelt für den Sultan errichtet war. Jetzt begann die große Fantasia der Kaide mit ihrem Gefolge. Wie riesige weiße Wogen rollten nacheinander, ohne Aufhören, die Geschwader der weißen Reiter mit wehenden Burnussen in wilder Karriere über die Ebene, gerade auf uns zu. Lange, gelenkige Arme schwenkten die riesigen, silberglänzenden Flinten über den Köpfen. Ein tausendstimmiger Schrei. Inshallah. und krachend, donnernd entluden sich Hunderte von Flinten der galoppierenden Reiter, prasselnd rollte die Salve und aus dem dichten blauen Pulverrauch aus den gelben Staubwolken leuchteten geblähte rote Nüstern, wehende Mähnen, fanatische braune bärtige gebeugte Gesichter, flatternde weiße Burnusse. Wieder war ein Traum aus dem Morgenlande Wirklichkeit geworden vor unseren Augen. Und ohne Unterlass aufreizend, aufwiegelnd, atavistische Instinkte von Blut, Mord und Schlacht aufwühlend, schrillten aus silbernen Hörnern die klirrenden Reiterfanfaren dazwischen, dröhnten dumpf und mahnend die großen Kesselpauken, und die 10.000, 50.000 hinter dem Truppenkordon auf dem weiten Platze rasten, brüllten waren kaum zu halten. Es war das Ende des Ramadans, religiöser Fanatismus, maßloses, vor nichts haltmachendes Selbstbewusstsein, aggressive Intoleranz des Islam, Geist jenes Geistes von Feuer und Schwert, der die Gläubigen erobernd über den Erdball trieb, war in der heißen Luft. Der Ministeradmiral alias Polizeikommissar näherte sich uns, besah unsere vom Chef de Protokoll des Sultans ausgestellten Karten und führte uns in den Palasthof, um dem feierlichen Auszuge seiner Majestät des Sultans beizuwohnen. Wir, das heißt ein amerikanischer Kollege und ich, folgten ihm in den inneren Palasthof auf eine überdachte Terrasse, wo zahlreiche Leute in weißem Burnus harrten. Im Hofe wartete eine Kompanie der schwarzen Gardegewehr bei Fuß. Musik am rechten Flügel. Plötzlich vernahm man von draußen verstärktes Gebrüll. Durch das Rollen der Gewehrsalven kam ein mächtiges Pferdegetrappel näher und zerfetzt flatterten einzelne Takte der Marseillaise durch das dumpfe Brausen. Der Marschall kommt, sagte man rings um uns. Mit einem pompösen roten Stabe, umgeben von zwei Schwadronen algerischer Spahis mit roten Burnussen und blau-weiß-roten Fähnchen an den Lanzen, ritt der Generalresident in den Palasthof ein. Der Marschall Liouti. Allmächtig in Marokko, ist ein alter, hagerer Mann mit ausgedörrtem, zerknittertem Gesicht und wehendem, langem, grauen Schnurrbart, in großer Uniform mit dem breiten, orangefarbenen Bande des marokkanischen Ordens Hissam Alouit. Die Garde des Sultans präsentiert, die Musik setzt ein. Der Marschall sitzt ab, durchquert grüßend die Terrasse, verschwindet im Palais. Die Spahi-Schwadronen reiten im Schritt wieder aus dem Hofe heraus. Ein riesiger Neger mit langem, wehendem Haar auf schwarzem Hengst zwischen zwei schwarzen Offizieren in roten Uniformen mit blankem Säbel reitet mit dem grünen Banner des Sultans vor die Rampe. Die mit 8 fleckenlos weißen Pferden bespannte, goldüberladene Galakarosse des Sultans rollt in den Hof. Neben jedem Pferde schreitet zügelhaltend ein Neger. Das prachtvoll aufgezäumte weiße Leibross des Sultans wird von 2 Negern geführt. Dahinter wird ein ungeheurer Sonnenschirm aus rotem Brokat mit reicher Goldbestickung und goldenen Fransen und Troddeln getragen. Auf der Terrasse sammeln sich zahlreiche würdige, weißbärtige Gestalten in weißen und blauen Burnussen. Eine Erwartung liegt unsichtbar über der Menge, alles spricht nur im Flüsterton. Die Offiziere der Leibkompanie stehen in Gruppen vor der Front zusammen. Alle Augen blicken gespannt auf die Tür, die von der Terrasse in das Innere des Palastes führt. Von draußen her rollen nach wie vor die Salven, hallt das Jauchzen und Schreien, schmettern die Fanfare, trappeln die Pferdehufe. Plötzlich eine Bewegung in der Menge. Die Offiziere eilen an ihre Plätze. Zahlreiche Würdenträger, Minister, Hofchargen und Beamte treten aus dem Palaste auf die Terrasse. Man zeigt mir einen dicken alten Araber mit schlauem Gesicht, der Großvezier El-Mokri. Es erscheint ein sehr würdiger Greis, mit sehr stolzem Gesicht, einen langen Holzstab in der rechten und klopft 3-mal mit dem Stab auf die Fliesen der Terrasse. Die Europäer entblößen den Kopf, die Marokkaner verneigen sich sehr tief mit gekreuzten Armen. Arabische Kommandos erklingen, mit einem Rasseln präsentiert die Leibkompanie das Gewehr. Die Offiziere erheben salutierend senkrecht den Degen. Den Korb in Augenhöhe mit dumpfem Dröhnen fällt die Musik in wilden Rhythmen ein. Die Schellen klingen, die Rossschweife wehen. Langsam ist ein wohlbeleibter, finster blickender Araber in einfachem weißen Burnus, das sehr bleiche Gesicht von kurzem schwarzen Barte umrahmt, auf die Terrasse hinausgetreten und hebt, leicht zum Gruß, die Rechte an die Brust. Seine scherifische Majestät, der Sultan Mullah Yusuf, Kaiser von Marokko, absoluter Herr über 9 Millionen Menschen, Sidna, der Herr und Kalif der Gläubigen, der Mann von etwa 400 Frauen. Rechts und links wedeln zwei Leute mit langen weißen Tüchern, um etwa vorhanden sein könnende, unehrerbietige Fliegen dem erlauchten Antlitz fernzuhalten. Der Sultan schreitet langsam so dicht an uns vorbei, dass mich sein Burnus streift. Er geht die 5 Stufen herab, das Pferd ist da, er setzt den Fuß auf den gekrümmten Rücken seines Stallmeisters und sitzt auf. Jetzt erst erheben sich die anwesenden Gläubigen aus ihrem tiefen Saldan. Sie erwachen aus ihrer Erstarrung. Der Sultan reitet, alles Übrige geht zu Fuß. Langsam und feierlich bewegt sich der Zug durch das gewölbte Tor hinaus. Über dem Haupte des Herrschers wird der purpurne Baldachin getragen und die Fliegenwedler walten ihres Amtes. Vor ihm reitet der Bannerträger, hinter ihm rollt die leere Staatskarosse, ringsum umgeben ihn seine Würdenträger und der Sultan verlässt das Palasttor und wird draußen den 50.000 sichtbar. Nie werde ich diesen Augenblick vergessen. Weit hinten in Grunde das violette Meer, die Palmen der Gärten davor, der kilometerweite Platz rings um den weißen Palast, umsäumt von den roten und weißen Massen. Gelbe Staubwolken, blauer Pulverdampf, rote Uniformen, weiße Burnusse, nickende Pferdeköpfe, flatternde Lanzenfahnen, blinkende Säbel, schmetternde, wilde Musik, schneller, durchdringender, archaischer Fanfaren von 8 Musikkapellen und ein einziger, ungeheurer, gellender, langgezogener Schrei der 50.000, ein ununterbrochenes Ju, 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 Ju im höchsten Diskant. Unbewegten, steinernen Antlitzes, jeder Zoll ein orientalischer Despot, reitet der Sultan langsam im Schritt durch das Spalier seiner präsentierenden Truppen. Er sieht nichts, er hört nicht, er blickt starr geradeaus. Er ist Sidna, der Kalif, der Fürst der Gläubigen, der Auserwählte Allahs. Unter dem offenen Zelt macht er Halt, allen sichtbar. Je in Reihen zu 10 treten die Abordnungen der Stämme seines Reiches vor ihn hin, unter Führung des Kaids, die von den Schneebergen des Atlas und die vom Rande der heißen gelben Wüste. Im Chor sprechen sie ein und denselben Spruch, im Takte verneigen sie sich mit gekreuzten Armen. Ihr Tribut wird vor des erhabenen Auge gebracht, prachtvolle Pferde, kunstvoll gearbeitete Truhen mit Stoffen, Säcke, Kisten und Kasten ohne Zahl, junge Negersklaven, Waffen und Schmuck. Und sie lösen sich ab, in endloser Reihenfolge, und Sidna nickt leise mit dem Kopfe, wenn sie fortgehen, rückwärts, das Gesicht ihm zugewandt. Seine dunklen Augen blicken über sie hinweg, durch sie hindurch in das Leere, über die Massen, über die blinkenden Bajonette und Lanzen, hinaus auf das Meer. Denkt er daran, ohnmächtige politische Puppe eines französischen Marschalls, dass seine Vorfahren die Kanonen mit den Wappen Kastiliens und Aragons da drunten in den Gärten des Udaya aufstellten, dass sein Blut 6 Jahrhunderte lang über Spanien herrschte, dass die blutrote Flagge der Korsarenschiffe seiner Ahnen den Seefahrern aller Nationen ein Schrecken war? Diese Flagge, die von den Meeren verschwunden, friedlich und zahm von den weißen Dächern des Palastes, der Post, des Bahnhofs, der Zollgebäude flattert? Allah allein weiß die Gedanken Sidnas, nicht ich, ein unbekannter Rumi, der aus nächster Nähe vergeblich in diesen bleichen, unbeweglichen, undurchdringlichen Zügen forscht. Wie verrückt braust ohne Unterlass das Geschrei der Massen, schmettern von allen Seiten die Fanfaren. Die Zeremonie ist für heute zu Ende. Noch morgen und übermorgen wird sie wiederholt. Noch lange nicht alle Abordnungen der Stämme haben ihren Tribut entrichtet. Sidna wendet sein Pferd. Langsam und feierlich, wie er gekommen, schreitet der Zug der weißbärtigen Greise im weißen Burnus, die den einen auf weißem Pferde umgeben, in den Palasthof zurück, verschwindet hinter den hohen weißen Mauern wie in einem Gefängnis. Die schwarze Garde rückt ab, und wieder brausen die Geschwader der wilden weißen Reiter in toller Fantasia über die Ebene, wieder knattern die prasselnden Gewehrsalven, wieder ballt sich Pulverdampf und Staub bis zum späten Abend. Er aber steht groß und glänzend wieder neben dem Palasttore. Das Silber und Gold auf der dunklen Uniform und die bunten Orden funkeln nur so in der Nachmittagssonne. Voll Erhabenheit und Würde, halb Admiral, halb Minister, halb Präfekt, halb Palastportier, blieb er allein von all dem Glanz der Uniformen und Gewänder zurück, am Tore des Palastes seiner scherifischen Majestät des Sultans, der französische Polizeikommissar.
Uns unterstützt die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, nicht der Sultan. Daher haben wir auch keine Fantasieuniformen voller Fantasieorden. Obwohl Robert schon den goldenen Hosenbandorden der Ritter des Lesegerätes verdient hätte. Und unsere Crew das Transkribierkreuz erster Klasse mit Tintenlaub. Naja, kann ja noch werden. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.